Hallo, mein Name ist Daniel und Christiane und ich möchten euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt beenden wir heute das Kapitel 1.4 aus Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns doch mal einen Kaffee aus oder erzählt euren FreundInnen von unserem Podcast. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Wir sind im zweiten Absatz auf Seite 35. Butler schreibt, wenn man Einheit des Bündnisses als Ziel definiert, dann setzt man voraus, dass Solidarität als unerlässliche Voraussetzung für politisches Handeln betrachtet wird. Aber ist es denn wirklich notwendig? Kann man nicht die eigenen Widersprüche anerkennen und mit ungelösten Widersprüchen zum Handeln schreiten? They möchte zunächst die Machtverhältnisse hinterfragen, die Dialogmöglichkeiten, also die Voraussetzungen für ein solches Bündnisses, bedingen und einschränken. Den Satz verstehe ich jetzt nicht. Also They möchte die Machtverhältnisse und die Dialogmöglichkeiten hinterfragen. So ist das zu verstehen. Sonst droht der Dialog in ein liberales Schema, Zitat, zurückzufallen. Das versteht They als Voraussetzung, dass die SprecherInnen die gleiche Machtposition haben, sich über die Bedeutung der Begriffe Übereinstimmung und Einheit einig sind und darin, was das Ziel des Dialogs sein soll. Also das ist wieder Kritik an Habermas, die du eben auch schon wieder vorweggenommen hast. Du bist einfach so gut. Also das halt
ach, bitte.
Habermas imaginiert in seinem liberalen Schema, also das ist jetzt nicht explizit Habermas, aber ähnliche Theorien tun das auch. Man könnte da sicherlich auch die ganzen Vertragstheoretiker der neuzeitlichen Philosophie mit John Locke, Rousseau etc., Montesquieu mit einfassen, dass die in die gleiche Falle tappen, dass die eben davon ausgehen, dass alle SprecherInnen in der gleichen Machtposition sind und deswegen sich von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten können auf gleicher Augenhöhe und dass alle auch für die Begriffe Übereinstimmung und Einheit die gleiche Bedeutung annehmen, wenn man in diesem Bündnis, wenn man sagt, die Einheit des Bündnisses und dass wir darin übereinstimmen, ist am wichtigsten und dass da halt zwischen vielen verschiedenen Menschen auch verschiedene Bedeutungen mit diesen Begriffen verbinden werden. Das ist eben die Position, die Butler hier vertritt. Mhm. They hatte auch ein Beispiel. Es wäre falsch, von vornherein anzunehmen, dass es eine Kategorie Frau gibt und Frauen sich nur unterscheiden in Bestimmungen der Rassifizierung, Klasse, Alter, Ethnie und Sexualität. Also zu definieren, es muss so etwas geben, was Frau ist. Und dann kann man schauen, welche Ausformungen von Frauen gibt es. Das würde They schon als so eine Setzung annehmen, die They ablehnt, sondern sagt, sogar der Begriff, was ist eine Frau, muss zur Debatte stehen können. Und darüber müssen wir uns auch nicht einig sein. Wenn man hingegen die wesentliche Unvollständigkeit dieser Kategorie voraussetzt, dann kann sie als offener Schauplatz umkämpfter Bedeutung dienen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das was Positives? Ist es nicht genau das, was wir gerade im Kampf zwischen TERFs und Queer-Feministinnen erleben? Dass da ein offener Schauplatz der umkämpften Bedeutung, was Frau ist, stattfindet und das mit sehr, sehr viel Schmerz und Leid verbunden ist?
Ja, vermutlich kannst du das schon, aber was ist denn die also ich will das nicht verteidigen, aber die Alternative wäre ja, dass es nicht umkämpft werden kann, weil es in Stein gemeißelt ist, oder? Und wenn man sozusagen diese Diskurse, auch wenn sie unangenehm sind und Leid verursachen, solange man das noch führen kann, ist ja noch Hoffnung da für den Begriff. So würde ich es vielleicht mit sehr viel Optimismus beurteilen.
Ja, und ich sehe auch gerade, insbesondere TERFs machen halt auch nicht den Schritt, die wesentliche Unvollständigkeit anzuerkennen.
Ja, genau. Die haben ja feste Kriterien. Ja. Und wenn die angegriffen werden, dann versucht ja eine andere Gruppierung, das irgendwie aufzudröseln. Und dass die das nicht einfach mit sich machen lassen.
TERFs könnten natürlich jetzt wieder argumentieren, aber das ist jetzt wieder der ausufernde Phallogozentrismus, der versucht, sich sogar Frauen anzueignen. Ich möchte das in keinster Weise unterstützen. Das ist vollkommener Bullshit. Und Transmenschen sind die verletzlichste Gruppe in unserer Gesellschaft. Und dass man ausgerechnet auf denen rumtrampelt, halte ich für ein absolutes Unding.
Ich auch.
Butler möchte hingegen die definitorische Unvollständigkeit der Kategorie Frau als normatives Ideal setzen, das von zwanghaften Einschränkungen befreit ist.
Ja.
Wir sind im dritten Absatz. Dort schreibt Butler erneut die Frage, ist die Einheit notwendig, um erfolgreich Politik zu betreiben, eines solchen Bündnisses, und sagt dann, bestimmte Formen der anerkannten Fraktionsbildung können die Bildung eines Bündnisses erleichtern. Also Beispiel, was ich dafür hätte, wären die verschiedenen Flügel einer Partei. Mhm. In der SPD den arbeitgebernahen Flügel und die Linken gibt und sowas. Mhm. Und die Gewerkschaften sind dort organisiert, die alle sich auf irgendwie ein großes Ziel, soziale Gerechtigkeit einigen können, aber in der Sache, wie man die erreicht, halt unterschiedlicher Meinung sind. Aber da halt, also im Sinne von Butler, ist die Einheit nicht notwendig. Die müssen nicht alle sagen, wir müssen jetzt den Kommunismus einführen für soziale Gerechtigkeit, sondern die können eben in ihrem Bündnis aushandeln, was sie jetzt in konkreten kleinen Schritten anstreben. Mhm. Und so könnte man sich das auch für den Feminismus vorstellen. Wir brauchen nicht zu definieren, was Frau ist. Wir brauchen nicht vorab zu definieren, welche Ziele wir anstreben, sondern wir können uns ja erstmal darauf einigen, wir sind gegen Unterdrückung und handeln dann in Form von Fraktionen innerhalb unseres Bündnisses aus, was wir da tun können.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Idealbild.
Ja, Seite 36.
Also Daniel, du darfst dich als Mann auch Feminist nennen.
Oh.
Von mir hast du die Erlaubnis.
Dankeschön. Seite 36. Butler schreibt, könnte Einheit, wenn es um Identität geht, nicht sogar eine Reihe möglicher Aktionen ausschließen? Gerade solche, die die Schranken der Identitätskonzepte durchbrechen? Klar, also einmal wieder, wenn sagt, Feminismus kümmert sich nur um Frauen, die mit anatomischem Geschlecht weiblich sind, dann wirst du so Sachen wie Hormontherapie, wird dann kein Ziel des Feminismus sein. Also werden, ja, solche, ja, Sachen werden dann ausgeschlossen. Wenn wir Einheit als Voraussetzung oder Ziel aufgeben, dann könnten provisorische Einheiten im Kontext konkreter Aktionen entstehen, die andere Zwecke verfolgen, als die Identität zu artikulieren.
Ja, dass man quasi Taskforces bildet für bestimmte Themen, die man, genau, verfolgt innerhalb der, mhm, Gruppierung.
Trotzdem fand ich im Text, dass Butler das hier mehr auch wieder nur so eine Hoffnung zum Ausdruck bringt und nicht genug Argumente anführt, warum das denn dazu führen sollte. Mhm. Denn man könnte als Gegenbeispiel ja auch schon wieder die Querfront anbringen, die ja auch irgendwie eine Form von Bündnis ist und wo wir halt Rechte wie Linke haben, die beispielsweise gegen den Ukraine-Krieg sind, die einen aus so einem friedensbewegten Hintergrund und die anderen, weil sie halt einfach den Putin-Totalitarismus geil finden und deswegen nicht wollen, dass Deutschland oder die NATO oder der Westen die Ukraine unterstützt. Und dadurch, dass die halt nicht vorher definiert haben, also im Grunde haben die halt genau das gemacht, was Butler verlangt. Die haben sich nicht vorher geeinigt, so erstmal, wir sollten erstmal klären, was ist denn besser? Wollen wir Pazifismus, weil wir wollen, dass die Völker sich lieben, oder wollen wir nur nicht, dass da Waffen hingeschickt werden, damit Putin gewinnt? Lass uns das erstmal ausdiskutieren, sondern die sagen, wir sind gegen Krieg, also gehen wir zusammen auf die Straße, egal was unsere Motivation dafür ist, gegen den Krieg zu sein.
Ja, da ist man doch wieder bei so Leuten wie, oh, ich weiß den Namen nicht mehr, dieser Typ von der FDP. Erinnerst du dich noch an die Szene, wo die Frau den Blumenstrauß hat dem vor die Füße geworfen? Was, ja, war das denn nochmal?
Das war, der sich mit der AfD gewählt hat lassen.
Genau, genau.
Blumenstrauß Thüringen. Das war, der FDP-Mann war Thomas Kemmerich, der hat, ja, sich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsident von Thüringen wählen lassen. Und da meinst du, dass der...
Na, das war offenbar jemand, der gesagt hat, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. So kann natürlich sein, dass so der Zweck von verschiedenen Gruppierungen der gleiche ist, ne, wie du das gerade geschildert hast, aber dass die... Ah, ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf den gekommen bin. Jetzt verliere ich den Gedanken wieder.
Um das zu Ende zu bringen, auf jeden Fall, Susanne Henning von den Linken hat ihm den Blumenstrauß vor die Füße geworfen.
Ja, ich glaube, das war irgendwie eine Assoziation, die mein Hirn aufgemacht hat, die gar nicht wirklich zutrifft.
Doch, doch. Also im Ende, er hat ja die Wahl angenommen, weil er da eben so ein Bündnis, ein Ad-Hoc-Bündnis mit der AfD eingegangen ist. Das war ja eigentlich ein Coup der AfD, dass die den gewählt hat. Ob der davon vorher wusste oder nicht, ist egal. Der dachte nur so, geil, ich bin Ministerpräsident, das nehme ich an.
Ja.
Und hat eben in dem Moment nicht über die Konsequenzen nachgedacht, sondern ist halt einfach nur, das Ziel von beiden war, ihn zum Ministerpräsident zu machen. Seine Motivation war aber, er will die Macht haben, um FDP-Politik durchzusetzen. Und die Motivation der AfD war halt, das System zu trollen, weil sie halt in ihrem Bestreben wieder das System am Ende abzuschaffen.
Ja.
Und da hat sich eben so ein spontanes Bündnis ergeben, was aber schädlich ist. Und das meine ich halt auch, dass das halt Butler irgendwie das nur in so einer vagen Hoffnung, so wenn wir nicht vorher definieren, was das Bündnis ist, dann wird alles gut werden. dass ich das dann einen Schwachpunkt in der Argumentation finde. Butler schreibt, wenn wir die Einheit der Identität Frau aufgeben, könnten feministische Aktionen schneller zustande kommen und zudem eine Reihe von Frauen einschließen, die bislang ausgeschlossen wurden.
Ja,
könnte. Zweiter Absatz. Das Artikulieren einer Identität in den verfügbaren kulturellen Begrifflichkeiten bedeutet eine Definition, die von vornherein das Aufkommen neuer Identitätskonzepte ausschließt. Da sind wir bei dem, was du vorhin meintest, ja genau, das ist ja definieren. Also es ist die aristotelische Definition einer Definition, dass eben ein Begriff verwenden bedeutet, eine Grenze zu ziehen. Im lateinischen Terminus steckt das ja sogar noch drinne, das Wort der Grenze. Und dass du eben, sobald du etwas definierst, definierst du natürlich auch immer mit, was etwas nicht ist. Das kritisiert Butler, das sollte man nicht tun, damit man ein solches lockeres feministisches Bündnis schließen kann. Sobald wir allgemein anerkannte Identitäten und Dialogstrukturen einfach nicht mehr zum Thema oder Gegenstand unserer Politik machen, könnten Identitäten wechselweise entstehen und sich wieder auflösen. Das wiederum finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ich hatte mal so ein Radiostück gehört über in den USA einen republikanischen Bürgermeister, der Klimaschutzmaßnahmen in seinem Ort durchgeführt hat, aber sie halt nicht als solche gelabelt hat, weil er halt gesagt hat, der Begriff Klimawandel, Klimaschutz, der ist so verbrannt. Wenn ich das mache, dann bringt mir halt meine Wählerschaft aufs Dach. Und stattdessen hat er halt einfach gesagt, eine Initiative für saubere Luft. So, weil das ist so, oh, da können sich alle drauf einigen. Ja, geil, lass uns hier saubere Luft machen in unserem Ort, dann leben wir besser. Und so konnte er halt Klimaschutzmaßnahmen durchdrücken, indem er halt einfach nicht diesen verbrannten Begriff, der diese Grenze gezogen hat, die in dem Fall schädlich war, weil er halt eine politische Grenze zwischen Republikanern und Demokraten ist, vermieden hat und so einfach auf sehr, sehr geschickte Art und Weise eine vernünftige Umweltpolitik machen konnte, ohne sich in diese amerikanischen Grabenkämpfe hineinzubegeben.
Ja, finde ich gut. Ist schon irgendwie sneaky, das gefällt mir. Könnte man das nicht irgendwie in manchen Gegenden von Deutschland dann Heimatschutz nennen oder so?
Ja, yeah, das wäre auf jeden Fall, könntest du auch so dieses, die CDU hat es ja mal mit Bewahrung der Schöpfung versucht, warum sowas nicht, okay, die Rechten sind heutzutage nicht mehr so christlich unterwegs, aber da könnte man vielleicht irgendwie sich selbst den Begriff der Heimat aneignen. Da hätten dann viele Probleme mit, wenn man dann sagt, Windräder sind Heimatschutz.
Ja, ist doch so.
Hashtag Windräder sind Heimatschutz. Wenn ihr diese Folge bis zu Ende gehört habt, dann postet doch mal bitte auf Social Media den Hashtag Windräder sind Heimatschutz oder in unsere Kommentare. Butler schreibt, die Bündnispolitik benötigt weder die Kategorie Frau noch eine andere Kategorie, die Vielfalt einschließt.
Okay.
Dritter Absatz, dort schreibt Day, die Geschlechtsidentität ist ein komplexer Sachverhalt, dessen Totalität ständig aufgeschoben ist. Das heißt, sie ist an keinem gegebenen Zeitpunkt das, was sie ist. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
Sorry, ich hänge ja mit den Gedanken immer ein bisschen hinterher zu dem Punkt, den du gerade genannt hast.
Ja.
Kannst du das nochmal sagen? Keine Vielfalt einschließt oder so?
Also die letzten zwei Sätze, die ich hatte, waren, die Bündnispolitik benötigt weder die Kategorie Frau noch eine andere Kategorie, die Vielfalt einschließt.
Aber irgendwas benötigt sie doch, damit Leute sagen, da will ich mitmachen, oder? Also zumindest irgendein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Vision. Und kann sowas dann nicht auch wieder als identitätsstiftend wahrgenommen werden? Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt sage, so, also die Grünen beispielsweise. Mhm. Ne, wenn wir jetzt sagen, Umweltschutz oder Heimatschutz ist deren Ziel, so primäres Ziel, jetzt mal ganz naiv gedacht, dann lockt das ja gewisse Leute an und andere ab. Und dadurch, dass sich dann diese Gruppe zusammenschließt, der die Umweltschutz als sehr wichtig erachten, ergibt das doch auch wiederum ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dadurch kann das auch wieder identitätsstiftend wirken. Und dann kann sich doch daraus auch wieder eine Identität herausbilden. Würde Butler das jetzt gut oder schlecht finden?
Nee. Der Punkt ist halt, dass Butler sagt, lass uns so ein Label wie feministisches Bündnis machen, aber das nicht definieren, was das bedeutet. Ich glaube, die Grünen haben halt Parteiprogramme, die haben schon sehr gut definiert, was das ist, aber im Grunde grüne Politik wäre auch so ein Oberbegriff, nur Butler sagt, in dem Moment, wo du dann halt versuchst, das auszudifferenzieren, was das bedeutet, dann bekommst du Probleme. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist, was Butler schreibt, weil das dann eben in so Bereiche kommt, wo du es halt gegen das, also weißt du, dann kannst du für E-Fuels plötzlich als grüne Politik plädieren oder so. Oder auf EU-Ebene dann Frankreich durchgedrückt hat, dass Atomkraftwerke Klimaschutz sind. Ja, formal vielleicht richtig, aber ist es wirklich den Weg, den wir einschlagen wollen? Und wenn du halt nicht doch irgendwelche Leitflanken einschlägst, dann landest du am Ende vielleicht bei sowas. Was Butler vorhin als müssen wir als gegeben hinnehmen geschrieben hat, aber ich weiß nicht, ethisch betrachtet finde ich das gar nicht so schlecht, aber so mit Blick auf unsere Realpolitik sehe ich da wieder Schwierigkeiten.
Wäre vielleicht die Lösung, das als ein Arbeitsmodell mal auszuprobieren und wenn es dann wirklich um Entscheidung treffen geht, dass man renommierte Wissenschaftler in dem Zusammenhang befragt, ob das sinnvoll ist oder nicht?
Willst du eine Expertokratie?
Weiß ich nicht. War ja nur eine Idee.
Arbeitskreis Heimatschutz. Mir fiel gerade noch ein Beispiel ein, als 2015 bei der schreckliche Ausdruck Flüchtlingskrise. Also da gab es ja viele Begriffsdiskussionen, also weil von rechts natürlich der Begriff Asylant als Kampfbegriff verwendet wurde. Dem gegenüber dann eben die Frage, sollen wir von Flüchtlingen oder Geflüchteten sprechen? Und da wurde auch sehr, was ich sehr charmant fand, gesagt, lass uns sie doch Heimatvertriebene nennen, weil dann hast du natürlich sofort, bringst du dann die CDU in Probleme, wenn sie gegen Heimatvertriebene ist, weil das ja halt einfach in, auch wieder in ihrer Genetik war, dass sie eben für die hier Heimatvertriebenen von, aus Ostpreußen und Schlesien und so für die Politik gemacht hat. Und deswegen so, lass uns Menschen aus Syrien und der Ukraine doch Heimatvertriebene nennen. Ja. Das ist für mich einfach auch eine charmante Trollerei, aber im Grunde hast du da wieder genau diesen Gedanken, der hier drin steckt, dass du einfach nicht definierst, was das ist, dass es halt auch vorteilhaft sein kann. Und dass du Begriffe anders verwendest und dadurch so das System aushebelst und alte Streitereien zum Erliegen bringst. Das finde ich allein das war doch schon ein Learning in diesem Kapitel. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber lass uns den Schluss noch machen, das ist nicht mehr viel. Butler sagte, die Geschlechtsidentität ist ein komplexer Sachverhalt, dessen Totalität ständig aufgeschoben ist. Das heißt, sie ist an keinem gegebenen Zeitpunkt das, was sie ist. Das finde ich einen spannenden Gedanken, weil das ist ja wieder dieses Menschen, die sich heutzutage als trans identifizieren, hatten vor 20, 30, 40 Jahren diesen Begriff noch nicht und haben sich deswegen als etwas anderes definieren müssen. Zwangsläufig, weil es halt das Label noch nicht gab. Das heißt, was Geschlechtsidentität ist, ist in einem ständigen Wandel unterworfen und es ist gut möglich, dass wir in 10, 20 Jahren wieder ganz anders darüber sprechen und denken werden. Und das ist eben etwas, dass uns die Struktur der Sprache immer suggeriert, dass Sachverhalte feststehen. Das steckt ja schon auch in dieser Metapher, dass wenn wir Erkenntnisse haben, dass wir dann etwas feststellen. Und dass das uns halt bei vielen Ereignissen in der Welt nicht weiterhilft, weil die halt prozessartig sind, weil die Welt im ständigen Wandel ist und wir dann eben mit Definitionen, wo wir etwas feststellen, genau in dieses Problem geraten, dass wir eben dieses Kontinuum, was es da gibt, nicht in Worte fassen können, weil unsere Sprache einfach nicht so funktioniert. Ein praktisches und halt ethisch auch deswegen heiß diskutiertes Beispiel ist eben unsere Schwierigkeit zu definieren, wo menschliches Leben beginnt. Und damit der komplette Abtreibungsdiskurs, weil außer ganz Extreme findest du niemand, der oder die sagt, mit der Befruchtung der Eizelle beginnt menschliches Leben. Andererseits kannst du es auch nicht sagen, erst mit der Geburt beginnt es, weil auch da wärst du wieder sehr radikal, wenn du sagst, man kann, darf Kinder noch im 9. Monat abtreiben. Und es gibt halt nicht den einen Punkt, wo das ungeborene Kind zu einem Menschen geworden ist, sondern das ist halt eben ein Kontinuum, was sich fortschreitend entwickelt und viele Entwicklungen ja auch erst nach der Geburt sogar noch stattfinden.
Ja, ja.
Und da halt wir sprachlich keine Möglichkeit haben, das zu fassen, weil unsere Sprache halt gar nicht so aufgebaut ist. Und dass uns dadurch viele philosophische Probleme erst dadurch entstehen. Genau.
Aber ist es wirklich in diesem konkreten Fall ein sprachliches oder ein wissenschaftliches Problem, dass man einfach noch nicht rausgefunden hat, wann sich bei einem Embryo das Bewusstsein entwickelt? was ja ein Marker wäre für Leben. Ja.
Ich glaube nicht, dass es ein wissenschaftliches Problem ist, sondern ich glaube, es ist tatsächlich ein definitorisches Problem, dass du eben sagst, an dem Zeitpunkt sagen wir, und ich würde auch sagen, so nein, lass uns nicht diese Definition machen, weil diese Definition, sobald du eine Grenze hast, kannst du die immer auch verschieben und sagen.
Aber die Grenze wird doch so oder so gesetzt,
ja,
wenn es
ja.
um Abtreibung geht.
Ja, natürlich, aber ich glaube, es ist essentiell, gehört es zum Menschsein dazu, dass es halt ein langer Entwicklungsprozess ist und man nicht sagen kann, ab dem Moment ist ein Zellhaufen ein Mensch und davor ist er nicht. Und dass du das Problem der Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper anders lösen musst als über diese Frage. Ich kann da jetzt auf die Schnelle keine Antwort drauf geben, aber dass ich halt glaube, dass diese harten Fronten in dieser Diskussion halt auch daraus resultieren, dass wir halt immer denken, es muss diesen einen Punkt geben, an dem der Zellhaufen im Uterus der Frau ein Mensch ist und davor ist es das nicht und davor ist Abtreibung erlaubt und danach nicht. Oder halt manche dann sogar sagen, ab dem Moment, wo da bald eine Zelle befruchtet ist, ist es ein menschliches Wesen und deswegen muss Abtreibung komplett verboten werden.
Es gibt auch Leute, die sagen, einfach nur Sperma ist schon Leben.
Ja, dann sehr viele hart. Massenmorde in Taschentüchern.
Ja, allerdings. Sorry für diese Abschweifung. Aber ich habe gerade noch gedanklich an was festgehangen, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, jemand identifiziert sich als trans. Mhm. Darüber könnte man ja auch schon wieder streiten, über dieses Wort identifizieren, oder? Man könnte auch sagen, jemand ist trans, weil er ein Mann ist, der Körper nur nicht dazu passt. Also dieses Identifizieren, das wird ja auch von manchen so interpretiert, man sucht sich das aus. Ne? Du hast halt das Gefühl, du bist so, mit dem Satz, der nicht gesagt wird, aber eigentlich ist das gar nicht so. Weißt du?
Ja, aber das ist ja im Grunde der Punkt, den Butler macht.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass mir das gerade aufgefallen ist. Das könnte man in die Argumentation reinzählen.
Ja, aber Butler würde halt sagen, möglicherweise sehen wir in 20 Jahren das wieder ganz anders. Weil das eben nichts ist, was feststeht und unveränderlich ist, sondern eben einem stetigen Wandel unterworfen und wir da kein Mittel haben, diesen Wandel sprachlich weil unsere Sprache immer auf Feststellen ausgelegt ist.
Tja, vielleicht hatte die Ekritur Feminin doch recht.
Ja. Wir haben noch eine Erkenntnis aus diesem Kapitel gezogen. Aber lass uns noch zu Ende bringen. Einen Absatz haben wir noch, Seite 37, erster Absatz. Butler schreibt, ein offenes Bündnis wird Identitäten bestätigen, die entsprechend den jeweiligen Zielen sich formen und wieder aufgegeben werden. Ein offenes Bündnis lässt Konvergenzen und Divergenzen zu, ohne den normativen Telos einer definitorischen Geschlossenheit zu gehorchen. Da habe ich nur noch einmal die Frage, was ist denn, wenn sich dann fragwürdige Identitätenformen wie Nazi-Feministinnen oder eben TERFs. Ich finde es sehr sympathisch, diesen Gedanken, dass lass uns keine Grenzen setzen und nur so ein loses Bündnis machen in unserem Ziel, die Welt besser zu machen, aber sehe da halt immer das Problem drinne, dass das dann in Richtungen führt, wo wir am Ende sagen, die sind doch wieder unmoralisch.
Ja, also mein erster Impuls war jetzt, muss das ein demokratisches System nicht aushalten, dass sich sowas auch bildet, aber es muss die Möglichkeit geben, dagegen zu argumentieren, dagegen angehen zu können. Du kannst es ja nicht von vornherein verhindern, dass sich sowas bildet. Nee.
Naja, du kannst also Nazis kannst du schon verhindern, indem du sie verbietest, aber also
ja gut, als politische Instanz, aber nicht, du kannst ja nicht verhindern, dass jemand auf dem Dorf rechtsradikale Gedanken entwickelt.
Nee.
Also nicht, dass das nur auf dem Dorf vorkommt, aber ne?
I get the idea. Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, da sind wir halt beim nächsten Dilemma wieder, weil also gerade dieses, das muss die Demokratie aushalten, das ist auch so ein Satz, der besonders in der aktuellen Phase, wo die AfD auf Höchstwerten ist, einfach sehr, sehr schmerzhaft ist, weil wenn du halt musst die Demokratie aushalten, dass es eine Fraktion oder einen Teil innerhalb der Demokratie gibt, die Demokratie abschaffen will. Da würdest du halt mit der Theorie der wehrhaften Demokratie geben, sie nein, Poppers Toleranzparadoxe und du darfst nicht
das
tolerant
ich aber
gegen
auch
Intoleranten
nicht.
Gegenüber
ich meinte sein. Ja nicht, dass man dann passiv wird, sondern dass man sich auf den Fall gefasst machen muss, weil der einfach nicht zu verhindern ist. Also man muss es irgendwie aushalten, den Gedanken, dass sowas entstehen kann, aber wenn das der Fall ist, muss man Wege finden, dagegen vorzugehen, wie ich gerade sagte.
Ja, aber weißt du, wir haben ein Bündnis, mal um es konkreter zu machen, wir haben ein feministisches Bündnis. Wir haben gesagt, so, wir definieren nicht, was unser Ziel ist, wir definieren nicht, was Frau ist, wir definieren nur, dass wir gemeinsam Interesse am Feminismus haben, aber auch nicht, was Feminismus ist und gucken einfach, auf welche Ziele und Aktionen und Koalitionen und so wir uns hier einlassen können. Und am Ende, nach dem wir das 10 Jahre vorangetrieben haben, kommt dann raus, yeah, wir unterstützen nur blonde, blauäugige Frauen und alle anderen gehören unterdrückt. Mhm. Dann hast du ja schon ein Problem.
Ja, natürlich.
Hm. Aber diese Gefahr besteht ja, wenn du nichts im Vornherein definierst, keine Eckpfeiler einschlägst. Und ich finde halt so, es gibt so, ja, wir haben ja nicht ohne Grund ein Grundgesetz, das solche Eckpfeiler einschlägt. Das heißt, sagt so, hey, wir haben unveräußerliche Menschenrechte, wir haben Grundrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist das höchste Prinzip. Ist auch wieder philosophisch, du kannst das nicht letzt begründen, du kannst immer auch Argumente dagegen finden, aber wir sagen so, nee, das stellen wir nicht in Frage.
Aber man könnte ja sagen, das, was uns hier beschäftigt, der Feminismus, das lassen wir undefiniert, aber wir haben eine Definition dessen, wer zu uns kommen darf, dass man sagt, okay, Nazis sind verboten. Das würde ja die Definition des Feminismus nicht tangieren, oder?
Ja, dürfen wir denn definieren, was Nazi ist?
Natürlich.
Und was ist, wenn jetzt die AfD sagt, ihr seid Feminazis?
Och Daniel, ich glaube, das führt jetzt zu nichts mehr.
Nein, also du hast schon meinen Punkt, dass da auch ja, ein inhärentes Dilemma drin steckt, verstanden. Und ja. Ich glaube, da können wir es doch auch heute belassen. Ich finde dieses lose Bündnis sehr charmant, sehe da aber Probleme. Aber wir haben verstanden, was die Écriture feminin will und werden doch noch eine Erkenntnis mitgenommen.
Dass man sich Selling Sunset angucken soll?
Ich weiß nicht, ob das meine Erkenntnis ist.
Dass man selbst in sowas feministische Dinge sehen kann, da kann ich auch noch mal kurz hier was droppen, nämlich der Podcast Feminist Shelf Control, den ich ja sehr liebe. Der hat auch ein paar Folgen oder eine Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, über Selling Sunset gemacht. Das ist sehr erheiternd und auch aufschlussreich.
Ja, vielen Dank. Wenn die Leute noch mehr von dir hören wollen, wo können sie das denn tun?
Zum Beispiel bei Science Heroes. Der Podcast über Frauen und nicht-binäre Personen der Wissenschaft.
Ja, dann danke ich dir, dass du hier warst. Ihr da draußen, hinterlasst uns mal einen Kommentar. Und wir danken euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Tschüss.
Tschüss.